Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Die Kombination Wasser und Wald ist ja so schön. Und nur wenn nur Moos dazukommt, ist schön. Und darum ist das Waldstöbli auch im Wasser entlang, gell?
Das ist
also ich brauche den Wald noch extrem viel für das Pilz suchen.
Was heißt das für Pilz?
Eierschwamm. Ich kann natürlich nicht gerne, wenn der ein Baum auf meinen Pilzplatz geht, aber.
Dann kommen den anderen Pilz. Das ist vielleicht nicht das, was man essen sollte. Du gehst Pilz, dann gehst du wirklich auf, entlang von diesen. Bäume da rauf.
Das sage ich sicher nicht im Podcast, wenn ich gehe pilzen.
Gut, es ist dein Geheimnis.
Ja, das sagst du nicht einmal mir.
An einem schönen Sommertag haben wir Alice Kalbermatter und ihren Bruder Daniel Zurbriggen in Biedermatten im Walliser Saastal einen von ihren Wäldern gezeigt. Es geht dort steil bergauf, es liegen umgekippte Bäume im Wald und die ehemalige Swanne, der traditionelle Walliser Bewässerungskanal durch den Wald, ist heute Spazier- und Bikerweg. Dass Dallis ihren Wald gern hat, das ist sicher gut übergekommen, oder? Dallis und Daniel haben mit ihrer Familie viel Wald geerbt. Wie viel erzählen sie denn gerade selber? Die zwei sind sogenannte private WaldeigentümerInnen. Das ist etwas ganz Spannendes und zwar aus vielen Gründen. In deren Episode mache ich darum mit meinen zwei Gesprächspartnern mal einen Anfang zu einem eigentlich viel grösseren Thema. Hier zuerst ein paar Fakten. Rund 30% vom Schweizer Wald gehört Privaten. Die anderen 70% gehören Organisationen wie zum Beispiel der Bürgergemeinde. Im Ganzen gibt es etwa 240'000 Eigentümer und Eigentümerinnen. Da kann man sich natürlich ausrechnen, dass das private Eigentum stark verstückelt ist. Im Durchschnitt besteht eine Parzelle nur aus 1,4 Hektaren. Die ist etwa so gross wie zwei Fußballfelder. Ein Teil der Privaten engagiert sich für ihre Wälder, ein anderer nicht. Dazu später mehr. Doch jetzt will ich Dallis und Daniel erzählen lassen. Dallis arbeitet unten in Fischb. Sie ist der CFO von der Matterhorn-Gotthardbahn und ihr Bruder Daniel ist ausgebildeter Forstwart. Er ist also ein Profi. Er hat später auch als Bergführer viel mit Wald und Berg zu tun gehabt. Nur ein paar Meter von ihrem Haus entfernt hat sich Dallis ein Platz eingerichtet, wie die Walliserinnen sagen. Ein Sitzplatz, gerade am Anfang und schon mitten im Wald. Ich habe sie gefragt, wie ihre Familie zu ihren Wäldern gekommen ist.
Unsere Mama hat in Saasgrund gewohnt, war Einzelkind. Der Vater war jetzt bei der Mutter, euer Einzelkind. Und sie hatten eben 8 Kinder, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Der Vater war Notar und Lehrer. Jetzt sind wir in einer Situation, dass wir die Wälder die aufteilen. Ich habe gerade erfahren, dass ich 40 Wälder habe. Und wenn wir das auf 5 Erbteile aufteilen, macht das zusammen 5 mal 4 200 Wälder, die wir zusammen haben, die wir geerbt haben.
Also die haben 200 Waldparzellen, kann man dem sagen. Die haben das eigentlich Privatbesitz, oder? Und du hast vorher durch 5 Teile gesagt, das sind aber 8 Kinder. Warum durch 5 Teile?
2 sind schon gestorben und einer hat Erbverzicht gemacht.
Also auf das 5. hoch haben die jetzt je 40 oder 40 Wälder. Ist denn das ganz genau beschrieben, welche Wälder denn dir werden gehören später alles?
Ja, das ist auch im Register so eingetragen. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Wald, den wir nachher gegen anschauen. Der ist 3517 Quadratmeter. Und da steht genau, welche Parzellen. Das ist mit Mark abgemessen. Und da weiss man, wer ist der Besitzer.
Da kann man sagen, dadurch, dass dir jetzt viele Besitzer sind, also am Schluss jetzt hier noch 5, wenn dir dann nachher das weitervererbt, wird es nochmal stärker geteilt?
Ja, es hängt ein bisschen mit dem Interesse ab. Ich hat jetzt durch das Verteilen, hat jetzt gerade alles hier, das Biedermatt, das vom Papa. das Güepel kommen. Das ist mehr Landwirtschaft und einfach mehr Wald. Also jetzt sehe ich zum Beispiel bei mir, wo der Fremdenverkehr ist, habe ich mehr da meine Teil gehabt. Aber da wird wahrscheinlich das Interesse vom Wald weniger sein. Das müssen wir schauen, wie das weitergeht.
Du hast mir dazu mal erzählt, dass die Ramis einmal im Jahr so einen Waldfamilientag machen. Wie läuft so etwas ab bei euch?
Also der, die wir uns treffen, der, der Zeit hat. Und das ist ein bisschen geselliger Anlass. Und nachher, wir haben schon alles gemacht. Also der Daniel ist ja Forstwart von Beruf, hat das gelernt. Und dann können wir sogar fällen. Also wir müssen zuerst Forstwart gehen. Fragen, dann können wir, entasten, dann machen wir kleine Stücke, lagern müssen wir es, dann tun wir es mit meinem Alpinist, das ist mit dem Transporter geholt, von überall her, und dann tun wir ja, mit dem Motorsäge verstecken und mit der Spaltmaschine spalten, und am Abend sind wir alle müde.
Vor 15 Jahren an ein Haus, das ich geerbt habe, einen Anbau gemacht, wo ich nachher selber Holz fällen. Und das dann nachher auf die Sage gebracht und das hat der Schreiner uns gearbeitet und der hat mir da ein Geländer gemacht. Und jetzt neuerdings einfach, wir sagen dem, das Berge. Also das ist eine Schale, wo die Eltern mit den Kühen, Östag und Herbst, sind gegangen. Und das braucht man jetzt natürlich als eine Ferien. Und das haben wir auch gepflegt und da haben wir auch natürlich Holz von diesen Wäldern können.
Tut denn der Wald euch in Anführungszeichen noch ein bisschen zusammenschweissen, dass ihr den Wald zusammen habt?
Ja, also direkt vielleicht nicht so. Also, ja, es war vielleicht früher schon wichtiger gewesen, den Wald zu haben. Aber es ist schon 40, 50 Jahre. Jetzt nimmt man die Baumaterialien eher von außen.
Habt ihr wegen dem auch wirklich einen Bezug zur Holznutzung und findet, dass Holznutzen ist eigentlich schon etwas, was ihr sinnvoll findet? Habt ihr Ziel mit euren Wäldern?
Die tun wir vielleicht nicht warnen, aber die sind schon da. Die sind im Unterbewusstsein da. Oder? Und nachher der nächste Faktor vom Wald hier mit uns ist natürlich die Schutzwirkung gegen die Lawinenhäubsäle und auch gegen Erdrutschen und so. Das ist natürlich das Wesentliche. Und die Verarbeitung jetzt heutzutage, das macht aber der Förster. Und der Förster ist natürlich vom Kanton her sehr unterstützt. Die tun dann auch noch pflegen, der geht einmal da, das sehen wir dann auch noch. Als früher haben wir mehr im Wald drin, jetzt gehen wir so ein bisschen, weil das sind alles zuwachsen. Es geht viel Kulturland durch den Wald überwachsen, verloren. Der heutige, wir sagen mal dem, der, der die Natur studiert, der kein Kulturland. Der will das alles zurückgeben in einen Wald. Und wir hängen natürlich an der Landschaft, die ein bisschen frei ist. Wo man, da sehen wir dann berufen die Bäume und dann will man das sehen. Dann will man das nicht, dass das zuwächst.
Das heisst, ihr schaut eigentlich, schauen, dass es nicht völlig einen Urwald gibt.
Richtig.
Und dass die Wiesen oder die Alpen oder die Maisäs, die haben, dass sie nicht vergammeln tun, oder? Also
ja.
Zuwachsen. Das heisst, irgendjemand muss dann dort die jungen Bäume ausreißen.
Ja, man muss den stellen, wie es gerade fast roden. Und das haben wir jetzt vor so 30, 40 Jahren, ist das total verboten gewesen. Und jetzt kommt das wieder langsam. Jetzt haben wir da bei dem, wo ich die Schale gemacht habe, kommen jetzt wieder Kühe drin oder Schaf und so. Dann habe ich den Förster gefragt, ich denke gerne, da es wirklich schaffen. Und nachher hat er natürlich den Kantonsförster müssen haben, das miteinander angeschaut. Und jetzt kann ich doch 150 Bäume fällen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die Beziehung zum Revierförster?
Der Förster kommt jetzt zu uns. Der macht also zum Beispiel so einen Plan. Da sagt er, hier in diesem Gebiet mache ich eine Durchforstung. Das ist wichtig, dass da ein paar alte Bäume wegkommen und dass die Platz haben. Das ist eigentlich der Förster zuständig. Und dann tut er das veröffentlichen. Also die und die Gebiete werden jetzt bearbeitet. Und dann, wenn man will, kann man da denen von Holz haben. Und den Rest tut er dann verkaufen. Und mit dem Verkauf tut er teilweise die Kosten zahlen. Aber es reicht natürlich nie, dass dort der Staat schon noch finanzieren.
Vor allem, weil die Wälder, wie du vorher gesagt hast, die haben eine Schutzfunktion.
Ja,
weil sie haben eine übergeordnete Funktion.
Ja.
Und da wird eigentlich der Bund sogar wirklich etwas da zahlen
müssen. Ja. Zum Beispiel da hinten ist der Vorwald oder der Kirchenwald, heisst, das ist das Dorf drunter. Und das, wenn der nicht da ist, ist kein Dorf. Das ist schon so. Das ist über Jahrhunderte so.
Für mich ist der Wald, wo ich habe, eine Lebensqualität. Und ich probiere das jetzt noch so für mich zu erholen. Also habe ich jetzt zum Beispiel das Platz gemacht, wo man das Räuschen kehrt oder das Wasser kehrt. Und da kann ich mich erholen. Und nachher tue ich natürlich heizen. Also ich tue jetzt ganz Haus mit dem Holz. So. Das ist eine Energiequelle.
Wir haben das kurz an dem Gespräch über das Internet diskutiert, ob das sich finanziell rentiert für dich oder überhaupt Kosten haben mit dem Wald.
Ja, also rentieren tut das sicher nicht. Feiern die wäre für die Lebensqualität ist einfach anders. Und nun hat es gerade Freude, ja, zum Beispiel in diesen Schalen da, die mit Holz feiern, mit Holz kochen, die hat einen Stromofen. Hat es uns getan. Und so Dresden oder die Elbermakronen sind einfach besser.
Wegen was sind
die? Ja, das ist einfach ein anderer Geschmack. Das ist nicht so ein Restaurant. Das schmeckt noch etwas.
Und hast du das Gefühl, die Wärme ist auch etwas angenehm?
Oh, ja. Die Wärme ist ganz anders als die von der Zentralheizung. Und wenn man innen drin kommt, spürst du das, dass es anders ist.
Und im Winter so einen Nachmittag am Ofen und ein Buch lesen, das kannst du nicht toppen. Das ist herrlich. Wenn du es noch siehst, das Feuer, wie es flackert, das ist einfach schön.
Die haben gewisse Vorteile, sozusagen, die Walliser, oder durch. Die haben ganz andere Formen, wie ihr euch eigentlich erholen könnt. Weißt du, ich wohne in einer Stadt, oder? Ich muss dann zuerst mit dem Velo mal an die Peripherie rausfahren, dann komme ich in einen Wald, der stark genutzt ist, oder? Wo man auch merkt, da sind viele Leute unterwegs. Und da, so nehme ich jetzt mal an, da laufen jetzt nicht Tausende von Touristen in der Gegend rum.
Ja, es gibt so gewisse Wege, die schon richtig werden bewandert. Doch, das gibt es schon, aber wir haben viel Fläche. Und wir haben noch viel Natur, die man unberührt. Und wir, die das auch schätzen, wenn man aber mal ein bisschen alleinig ist und nicht ständig die Gäste um die Ohren hat.
Ich gehe einfach viel in den Wald gehen, Grätzle zusammenlesen, für alle zu feiern.
Grätzle, das ist?
Anzünden Holz.
Ah, okay.
Das ist Therapie.
Gell, du bist jemand, der im Unterland einen sehr anstrengenden Job hat.
Ja, das ist hier ein guter Gegensatz. Ich wollte vielleicht nicht gerade immer hier sein, sondern zum Arbeiten gehe ich schon gerne wieder in eine Zivilisation.
Ja.
Von der Alice und vom Daniel gerade ziemlich viele Informationen bekommen. Ich will darum auf einige Punkte ein bisschen eingehen. In der Schweiz haben die Förster, man sagt ihnen auch Revierförster, eine wichtige Funktion und auch eine doppelte Rolle. Sie setzen auf der einen Seite die Vorgaben und Strategien von Bund und Kanton um, zum Beispiel für die Wälder mit einer Schutzfunktion für die Dörfer unten dran. Auf der anderen Seite beraten sie die privaten Waldbesitzer, was sie mit ihren Wäldern tun könnten. Und sie bieten auch noch konkrete Dienstleistungen an. Sie fällen zum Beispiel Bäume und machen Energieholz daraus. Auch im Gespräch auftaucht ist, dass der Wald für die Eigentümerinnen unterschiedliche Funktionen haben kann. Dallis zum Beispiel geht sich im Wald unter anderem erholen vom strengen Job, den sie unten im Tal hat. Anführholz sammeln ist sogar eine Therapie für sie. Ein Waldbesitzer, wie der Daniel einen ist, der will das Holz aus seinen Wäldern direkt verwerten können. Zum Beispiel für die Renovationen am eigenen Haus oder als Energieholz fürs Heizen und das Kochen. Wieder andere wollen in ihren Wäldern etwas für den Naturschutz und die Artenvielfalt tun. Viele Eigentümer und Eigentümerinnen haben also nicht nur materielle Interessen. Doch zurück zu Alice und zum Daniel. Es geht jetzt dann gerade um Baumarten im Saastal und was der Daniel und Alice mit dem Holz haben können umsetzen.
Also hier in diesem Breitengrad ist natürlich der Lärchenwald. Und dann jetzt eben hier die Arve. Das ist eine Art eine Pionierpflanze, die auf Gelände vorbereitet, die dann nachher Lärchen besser wachsen. Und dann in der Schattenseite haben wir ein bisschen mehr Tannenwälder. Im Herbst kommen die verlieren die Nadeln. Und das gibt natürlich enorme Bilder. Die ganze Wälder sind grün und jetzt die grünen Zapfenbäume da drin. Und wie auch sagen, Zapfenbäume. Das sieht wahnsinnig aus.
Es ist nie so weich zum Wandern wie im Wallis. Und das hat, glaube ich, mit diesen Tannen oder also Lärchenodeln.
Ja.
Es ist einfach weich, wenn man draufsteht, oder?
Vor allem im Herbst, wenn der Leer das Krisenbrich ankommt, ist wie ein Teppich.
Ja, das ist schon so.
Du hast vorher gesagt, lieber Lärchen holt sich gewisse Vorteile. Kannst du das ganz kurz nochmal erzählen?
Also der grosse Vorteil ist natürlich die Bestandhaftigkeit. Der kommt also 200-jährig. Sie hat einen Boden ausgeschreckt, was sie da geflickt hat, ihr Haus. Und die Balken habe ich genommen und mit denen habe ich einen Tisch gemacht. 2-3 mm unter dem Alter ist knallgesundes Holz, das wir jetzt können brauchen. Mit Dauerhaftigkeit ist der grosse Vorteil.
Du hast eine relativ aufwendige Renovationsarbeit gemacht. Erstens, warum hast du das gemacht? Und zweitens, wie hast du das überhaupt hinbekommen? Wie hast du das organisiert?
Also wir haben Schier und Stall umgebaut, ein Ökonomiegebäude. Und wir haben einfach das Altholz brauchen, aus den Vorteilen, die der Daniel erzählt hat. Und einfach, ja, dass man das Alte braucht und nicht einfach wegschmeißt. Und dann haben wir mit dem Mauerteil unten, wo der Stall ist, drin war, hat man neu machen. Und für das können zu machen, haben wir das ganze Haus auf Stelzen, also den Mauerteil weggenommen, das Haus auf Stelzen, gestellt und nachher haben wir einen richtigen Sasermäurer, lassen den Stall mäuren und nachher haben wir es wieder drauf gelegt und dann natürlich ein neues Steinblatt am Dach gemacht. Und aus diesen alten Schier und Stall kann man eigentlich mit wenig Veränderung eine gute Wohnqualität herbringen, weil wir haben grosse, wie sagen wir dann, Schierbiblen, Bibel,
ja.
Und das kann man nachher brauchen als grosses Fenster. Mit ein bisschen gutem Willen kann man es so machen, dass der Heimatschutzvorschriften genügt und dass man gleich noch komfortabel wohnen kann.
Die haben im Grunde genommen eine super nachhaltige Aussenfassade, oder? Das ist durch die Lärchen. Ja. Und innen drin können die den ganzen Komfort haben, den ihr wollt. Je nach Bedürfnis und Standard, Ausbaustandard, den ihr euch leisten wollt. Oder? Aber die Hülle, die funktioniert einfach schon einmal so, oder? Mhm.
Ja, aber so in der Stadler schon, aber in der Wohnhäuser, die sind ein bisschen niedrig. Und das ist gut, wenn man das ganze Haus hat.
Eben, und wenn ich so geschaut habe, wie gesagt, ich war jetzt gerade im Obergams gesehen, dann sieht man manchmal nur ganz kurz kleine Schlitze, wo Licht reinkommt. Aber dann an anderen Orten dann wieder relativ grosszügige Fenster. Mhm. Oder?
Also die Schlitze sind die Auflage vom Heimatschutz. Also die Wand ist eine ganze Wand gewesen, und nachher wird so ein oder zwei Balken wird erläuft, dass man daraus das Fenster machen kann. Und das Grosse ist dann wirklich der Giebel.
Also in der Dörfer selber drin kann man recht gut renovieren, wo das auch komfortabel ist. Nachher.
Ich bin absolut der Meinung, dass es wie ein neues Geschäftsmodell braucht. Oder?
Und ja.
Vor allem wieder eine geschlossene Wertschöpfungskette.
Also
hier zum Beispiel.
Das, was wir vorher angesprochen haben, Mondholz zum Beispiel. So Sachen, so Qualitätssachen haben natürlich sicher Zukunft.
Das glaube ich auch. Das sind halt so in Anführungszeichen Nischenmärkte, aber auch gerade direkt für den Bau, oder? Ja. Von Häusern, oder?
Also, ja.
Und die Schweiz ist ja relativ reich, oder? Da kann sich manch einer so ein Haus aus Mondholz leisten, oder? Das hat sicher einen Markt, ja.
Ja, ich glaube nicht, dass das unbedingt teurer sein müsste.
Kommt noch dazu. Und das, was du sagst mit dem Kreislauf, das ist sicher ein extrem gutes Zukunftsthema.
Also, dass man die Kreisläufe wieder schließt, das heisst, du hast ja vorher gesagt, es braucht eigentlich unten irgendwann noch eine Sägerei, vielleicht eine spezialisierte Sägerei. Es gibt halt Leute, die sagen, ja, man kriegt kein Bauland für eine Sägerei, weil die Wertschöpfung ist eigentlich nicht so gross beim Sägen. Und wenn die Haufen Miete zahlen für das Bauland oder zum Bauland kaufen, dann nachher ist das weniger attraktiv. Es muss an einem Ort sein, wo man dann nachher das Holz anführen kann und abtransportieren. Also offenbar hat es zu wenig Sägereien in der Schweiz, oder?
Ja. Ja, also die werden immer weniger. Also in jedem grösseren Bach oder Fluss hat es früher eine Sägerei gehabt. Das heißt, durch den Wasserkraftantrieb, das ist nach wie vor attraktiv. Man braucht ja also gar keinen Strom. Man kann mit dem Wasser, solange es kommt. Doch.
In der Schweiz gibt es im Vergleich zu Europa einen grossen Vorrat an Holz in der Wälder. Oder anders gesagt, wir ernten zu wenig Holz. Das ist nicht so gut, denn alte Bäume im Wald hauen es bei einem Sturm leichter um, weil ihre Kronen angreifbarer sind. Wenn Wälder mit einer Schutzfunktion viel hohe Bäume haben, dann ist das suboptimal. Wenn man erntet, entstehen außerdem Lichtungen, also Orte, wo die Sonne bis auf den Waldboden runterbreicht. Dort können auch unterschiedliche Bäume und Pflanzen wachsen, wie zum Beispiel Orchideen. In Zeiten vom Klimawandel wäre es besonders wichtig, den Wald fit zu machen gegen Stürme, Schneelasten, Hitze, Trockenheit oder Schädling. Für eine Studie vom Bund hat man aber herausgefunden, dass 35% der Privaten nichts für ihre Wälder tun. Sie gehören zur Gruppe der sogenannten Indifferenten. Der Behörde wäre lieber, wenn sich die Privaten strategische Ziele für ihre Wälder würden setzen. Sei es für einen aktiven Naturschutz, für eine nachhaltige Holzernte oder für die Wälder als Erholungszone für die Bevölkerung. Denn dafür braucht es unter Umständen sichere Wege im Wald. Dallis und Daniel haben sich schon viel Gedanken zu ihren Wäldern gemacht. Und sei es auch nur, dass sie wissen, dass man im Idealfall noch mehr könnte machen.
Ab und zu habe ich so ein bisschen den Wunsch, dass man mit dem Wald eigentlich mehr machen müsste. Weil wir so viel haben und könnten wir doch vielleicht das besser nutzen, aber ich habe noch keine Idee, was das könnte sein.
Ja, also da habe ich keine Angst um den Wald. Also abgesehen von der heutigen
Entglobalisierung.
Ja, aber einfach den Wald hat man schon Sorge. Das ist vom Staat her. Aber sicher ist das in unserem Interesse.
Du meinst, die brauchen dann auch vor allem wegen der Schutzfunktion? Ja,
der Schutzfunktion.
Man sagt ja, der Wald ist ja sozusagen ein Klimaspeicher, oder? Ein CO2 speichern. Darum hat er auch eine wichtige Bedeutung im Klimawandel. Denken wir darüber noch, Fichten zum Beispiel, die haben ja das Problem mit den Borkenkäfern und unter anderem wegen der Hitze, oder weil sie gestresst sind wegen der Hitze. Gibt es irgendetwas, was ihr wahrnehmt am Wald, was sich vielleicht verändert oder dadurch, dass es jetzt wärmer wird?
Ja, das ist aber schon. Er geht höher. Jetzt ist er sicher 200 Meter höher als vor 40 Jahren. Aber hier in diesem Bereich ist die Wärme ein Vorteil. Der wird besser wachsen. Wir haben noch relativ gute Niederschläge und so. Aber das andere Problem von der Natur ist, dass oben die Gletscher wegschmelzen. Und so, das gibt es schon Sorgen. Und nachher die Wälder im Mittelland sind schon gefährdet durch die Erwärmung. Das, ja.
Die können nicht offen,
nein. Aber die Leute können nicht aufkommen und hier erholen sich.
Das ist ein touristischer Vorteil, sozusagen volkswirtschaftlicher, dass die Leute vielleicht dann wirklich in die Sommerfrische zu euch aufkommen.
Ja. Wobei durch mehr Steinschlag, durch mehr Gefahren vom Gletscher und so, ist auch in Gefahr, dass es mehr Unfälle gibt. Jetzt sind gerade in den letzten paar Wochen sind doch gerade viele verschiedene Unfälle gesehen.
Grosses Problem sind natürlich die starken Stürme. Wenn es sowas auch über 100 Kilometer Geschwindigkeit hat, dort tut es den ganzen Wälder nicht. Und das ist schon das Risiko. Der muss eben gesund sein. Und das sind einfach Wälder, die man abholzt und wieder neu pflanzt. Das ist schlecht. Man muss einfach aus dem bestehenden Wald die grossen draussen, es kann nachwachsen. Aber da haben wir wirklich ein gutes Forstwesen, dass wir da den Schutz zu dem schauen.
Die haben auch viel Wald und der Wald ist ja am Wachsen in der gesamten Schweiz. Aber Fachleute sind trotzdem sehr ängstlich wegen dem Klimawandel oder ängstlich unsicher, weil auch die Frage ist ja gut, also wenn man in ein paar Jahren sind es dann nicht mehr nur 200 Meter, sind es noch mehr, ja. Oder? Wenn hört dann irgendwann mal der Berg auf sozusagen für den Wald? Man hat einen Klimawandel, der eigentlich viel zu schnell ist für den Wald. Also das heisst, es braucht tatsächlich zum ersten Mal, dunkelt es mich, wirklich die Unterstützung der Menschen im Wald.
Jeder hat eine Sache schon in der Ordnung. Das gibt klar Probleme. Das Wasser wird ein grosses Problem, was das einfach zu wenig hat. Man muss vielleicht mehr stauen. Über mehrere Stufen zum Beispiel wird es ein grosses Ziel sein, weil wenn die Gletscher erwachsen, haben wir dann immer im Sommer genügend Wasser. Und was er natürlich früher gesehen ist, die haben das bewässert. Und das war aber Gletscherwasser gewesen. Und wenn das weggeht, so, also das wird schon wahrscheinlich ein Problem.
Es gibt eine Aufteilung von dem grossen Wald, oder von den vielen verschiedenen Parzellen durchs Erbrecht. Wäre es nicht eine Chance, wenn Sie als Geschwister die weiterhin würden zusammenarbeiten würden, um einfach im Grunde genommen auch zusammen die Waldbewirtschaftung wie zu orchestrieren? Dass die wie strategisch geleitet ist durch euch?
Ja gut, man müsste aber wieder probieren, dass man es zum Büwel berühren kann. Man müsste mal wieder eine Sage haben. Und dann hat das hat schon Chance, dass man sie also wirklich bewirtschaftet, um das Holz zu verkaufen, sie kann einen Gewinn daraus machen. Dann hat sie schon einen direkteren Nutzen.
Und dann hat ihr einen Vorteil, weil ihr einfach schon eine relativ grosse Waldfläche habt, oder?
Wird schwierig.
Ja.
Ob das die Jugend so sieht, laufen ja alle Jungen weg. Aber jetzt, so wie es jetzt aussieht, müssen die wieder zurück oder müssen wieder arbeiten. Ich glaube, dass die ganzen Bürochef dann nicht spät auch übersättigt sind. Also ich sehe ja, Landwirtschaft, das gehört zum Thema. Ja, das weiß ich, gibt schon Möglichkeiten, aber müssen wir wieder arbeiten.
Ja, wir finden schon fast nicht einen Termin für den Ischen Familienholztag. Und nachher haben wir schon mehr, wer von den Jungen kommt überhaupt. Und ja, mich dünkt, das Wenige, was wir machen, mögen wir fast nicht machen. Und jetzt nur mehr.
Ja, nein, das müsste schon richtig angehen. Sicher nicht mit nur so Samstagarbeit.
Mhm. Ja.
Nein, also das Holz kommt ganz sicher einen Wert. Das ist ja Wahnsinn, wie das jetzt innerhalb einem Jahr, zwei, ist das ein richtiger Mangel. Wenn dann nachher dann natürlich ist, die verkaufen sie lieber auf Amerika. Auf China verdienen sie mehr, aber das geht auch mal aus. Und da könnte man dann schon noch hier ein bisschen mehr schaffen mit dem.
Ja, ich denke, der Mensch hat schon den Wunsch, etwas Sinnvolles zu machen. Und ich glaube, die Berufe mit solchen Themen haben schon Zukunft.
Der Daniel und Alice bringen hier ein wichtiges Thema aufs Tapet. Viele private Waldeigentümer sind schon älter, wenn sie von ihren Eltern erben. Häufig sind es auch eher die Männer, die an die Eigentümerversammlungen gehen. Es fehlen also Junge und Frauen in der Wald- und Holzwirtschaft. Und wie wir auch schon gehört haben, die Zahl der Forstbetriebe, von der Sägereien und von der produzierenden Wirtschaft ist zurückgegangen in der Schweiz. Wir exportieren viel sogenanntes Stammholz ins Ausland und importieren dann wieder Halbfabrikat. Das macht eigentlich keinen Sinn. Im Gegenteil. Es braucht wieder geschlossene Wertschöpfungsketten in den Regionen, es braucht Personalverdarbet in der Holz- und Waldwirtschaft und es braucht Innovation. Vor allem aber braucht es auch Wertschätzung für Schweizer Holz, für den Bau und den Innenausbau von Holzhäusern, zum Beispiel auch in der Stadt. Zum Schluss nochmal die zwei Geschwister zu ihren Visionen und Wünschen.
Mir passt es eigentlich jetzt sehr gut. Aber ab und zu habe ich das Gefühl, man müsste einfach noch etwas mehr daraus machen.
Mein Wunsch wäre einfach, dass man das wieder schätzt, das Holz zu brauchen, weil es sogar einen Mehrwert hat. Die heutigen Baumaterialien nach 20, 25 Jahren wieder kaputt. Also man muss einfach das Haus ein bisschen grösser machen, dass man nachher, wenn man es wieder umstellen will, mehr Möglichkeiten hat. Und das ist das eine grosse Chance. Heutzutage muss natürlich das Holz geradlinig sein, hat keine Astre sein. Von dem muss man natürlich schon ein bisschen wegkommen. Dass man sieht, dass das Holz Holz ist und nicht irgendetwas chemisch hergestelltes. Und ja, das ist, wäre schon ein Wunsch. Und damit könnte man das, also wie sie es organisieren, dass man wahrscheinlich schon wieder von oben herab geholfen werden, dass man so Betriebe schafft.
Du hast vorhin gesagt, das Lecherholz, das zählt 100 Jahre oder noch mehr.
Sicher. Wir haben, das Schale ist zu Napoleons Zeit gebüht gekommen, also wir in Aber auch so, dass wir Geld haben. Das ist einfach fantastisch, der dritte zu wurde. Da müssen wir aufpassen, dass man nicht alles kaputt macht beim Flicken. Das braucht dann eine Idee dazu, der Wille. Mein Junge ist reiner, dort haben sie schon etwas zu sagen, was nachher kaputt ist. Also, muss man das schon dabei sein. Ja, mal. Sehen wir schon.
Das war die erste Folge der zweiten Staffel von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich werde in Zukunft ab und zu über Wald und Holz oder über Land und Landwirtschaft reden, denn all das um die Stadt herum ist enorm wichtig für die Stadt. Ich danke der Alice Kalbermatter und dem Daniel Zurbriggen recht herzlich für ihre Zeit. Sie wissen es ja schon, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, man kann mir auf Social Media folgen oder meine Newsletter abonnieren, dann weiss man schon ein bisschen früher, was in der nächsten Episode das Thema ist. Alle Informationen dazu findet man auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.